with you on a theme of tremendous practical importance to all of us. How to pray.
In den beiden englischsprachigen Kassetten mit dem Titel How to Pray and Get What You Pray For, Part 1 and 2, befasste ich mich mit einem Thema, das für uns alle von eminenter praktischer Bedeutung ist, nämlich wie man betet und bekommt, wofür man betet. Dieses Thema möchte ich nun weiter vertiefen. Ich möchte euren Horizont in Bezug auf Gebet erweitern und euch einige der unbegrenzten Möglichkeiten des gläubigen Gebets aufzeigen. Um den Zusammenhang herzustellen, möchte ich gleich zu Anfang drei zentrale Wahrheiten zum Thema Gebet zusammenfassen. Erstens, Gott hat uns zu einer königlichen Priesterschaft gemacht. Als solche ist es unsere Verantwortung, durch Gebet Herrschaft auszuüben. Die Bibel macht deutlich, dass diese Welt im Grunde nicht von Königen, Präsidenten, Gouverneuren und Diktatoren regiert wird. Ihre Herrschaft ist nur scheinbar. Eigentlich wird die Welt von jenen regiert, die wissen, wie man betet. Zweitens, um effektiv beten zu können, muss die Zielrichtung und die Kraft unserer Gebete vom Heiligen Geist herkommen. Ohne die Hilfe des Heiligen Geistes können wir nicht effektiv beten. Drittens, der Geist Gottes und das Wort Gottes arbeiten stets zusammen. Die Kraft des Heiligen Geistes wirkt nur in dem Maß durch unsere Gebete, wie sie mit dem Wort Gottes, der Bibel, übereinstimmen. Das heißt, dass wir wissen müssen, was die Bibel sagt, um effektiv beten zu können. Ich möchte nun ein Beispiel aufgreifen, das ich an früherer Stelle bereits erwähnte, Elia. In Jakobus 5, 17 bis 18 lesen wir Folgendes über Elia. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Das wird gleich zu Anfang klargestellt. Elia war kein anderer Mensch als wir. Er hatte dieselben Gemütsbewegungen, dasselbe Wesen, dieselben Probleme und dieselben Schwächen wie wir. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete ernstlich, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Elia war ein Mensch wie du und ich. Und dennoch kontrollierte er 3,5 Jahre lang den Regen über dem Land Israel. Wenn es etwas gibt, das der Mensch normalerweise nicht kontrollieren kann, dann ob oder wie viel es regnet. Die Bibel betont immer wieder, dass Gott sich die souveräne Kontrolle des Regens vorbehält. Doch an diesem Punkt in der Geschichte Israels übernahm Elia 3,5 Jahre lang die Kontrolle über den Regen. Was war sein Geheimnis? Sein Geheimnis war, dass er die Wahrheiten des Wortes Gottes kannte und anwandte. Sein Gebet war so vollmächtig und effektiv, weil er beim Beten die Wahrheiten des Wortes Gottes praktisch anwandte. Sehen wir uns kurz die biblischen Wahrheiten an, auf denen Elias Gebet basierte. In 5. Mose 11, 16 bis 17, bevor die Israeliten das ihnen als Erbteil zugesprochene Land je betreten hatten, warnte Mose sie und sagte, sie sollten sich niemals anderen Göttern zuwenden und Götzendiener werden. Er warnte sie davor, dass Gott den Himmel verschließen und den Regen zurückhalten würde, wenn sie das täten. Lesen wir die Worte, die Mose an das Volk Israel richtete, noch bevor es das Land betreten hatte. Hütet euch, dass euer Herz sich ja nicht betören lässt und ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft und der Zorn des Herrn gegen euch entbrennt, und er den Himmel verschließt, dass es keinen Regen gibt, und der Erdboden seinen Ertrag nicht bringt, und ihr bald aus dem guten Land weggerafft werdet, das der Herr euch gibt. Beachtet hier die Warnung, wenn ihr anderen Göttern dient, wird Gott den Himmel verschließen, dass es keinen Regen gibt. Und genau das hat Israel getan. Es wandte sich von Gott ab und anderen Göttern zu, woraufhin Elia auf der Grundlage der Autorität des Wortes Gottes den Himmel verschloss, sodass es keinen Regen mehr gab. Als Israel sich anschließend wieder Gott zuwandte, konnte Elia eine andere Verheißung aus dem Wort Gottes in Anspruch nehmen, und zwar etwas, das Salomo bei der Weihe seines Tempels gesagt hatte. Salomo sagt in 1. Könige 8, 35 bis 36, bleibt der Himmel verschlossen, sodass es keinen Regen gibt, weil sie, also Israel, gegen dich gesündigt haben und sie beten zu dieser Stätte, und preisen deinen Namen und kehren um von ihrer Sünde, weil du sie demütigst, dann höre du es im Himmel und vergib die Sünde deiner Knechte und deines Volkes Israel. Denn du zeigst ihnen den guten Weg, auf dem sie gehen sollen, und gib Regen auf dein Land, das du deinem Volk zum Erbteil gegeben hast. Das ist die andere Seite der Medaille. Hier sehen wir die Barmherzigkeit Gottes. Wenn sein Volk umkehrt und Buße tut, erklärt sein Wort, dass er wieder Regen schicken werde. Als es offensichtlich wurde, dass sich Israel wieder seinem Gott zuwandte, hatte Elia auf der Grundlage der Verheißungen des Wortes Gottes das Recht, in Anspruch zu nehmen, dass Gott wieder Regen schicken würde. Elias Gebet war also deshalb so effektiv, weil es sich direkt auf die klaren Verheißungen der Bibel stützte. Das ist das Geheimnis, das wir nicht vergessen dürfen. Unsere Gebete sind dann effektiv, wenn sie mit den Aussagen und Verheißungen der Bibel übereinstimmen. Wir lesen im Psalm 33,6: Durch des Herrn Wort sind die Himmel gemacht und all ihr Heer durch den Hauch oder Geist seines Mundes. Mit anderen Worten, das ganze geschaffene Universum wurde von zwei Dingen, die Hand in Hand gingen, ins Leben gerufen: das Wort des Herrn und der Geist seines Mundes. In der Kooperation von Gottes Wort und Gottes Geist steckt seine gesamte kreative Kraft und Wirksamkeit. Das gilt auch für unser Gebet. Wenn in unserem Gebet Gottes Wort und Gottes Geist zusammenarbeiten, fließt durch uns dieselbe Kraft, die das Universum ins Leben rief. Ich möchte das wiederholen, denn das soll sich euch ganz fest einprägen. Wenn in unserem Gebet Gottes Wort und Gottes Geist zusammenarbeiten, fließt durch uns dieselbe Kraft, die das Universum ins Leben rief. Als nächstes möchte ich ein Beispiel für die Macht des Gebets aus dem Neuen Testament herausgreifen. In diesem Fall geht es nicht um das Gebet einer Einzelperson, sondern um das gemeinsame Gebet der Gemeinde zu Jerusalem. Das dürfen wir nicht vergessen. Manchmal wirkt Gott nicht durch das Gebet eines Einzelnen. Es ist in so einem Fall schon das gemeinsame und gemeinschaftliche Gebet einer Gruppe von engagierten Christen vonnöten. Diese Begebenheit finden wir in Apostelgeschichte 12. König Herodes, der damals über diese Region herrschte, hatte Jakobus hinrichten und anschließend auch Petrus ins Gefängnis werfen lassen. Er wollte auch ihn hinrichten lassen, wartete damit jedoch, bis die Passahzeit vorbei war. Ich lese nun Apostelgeschichte 12, 1-11. Um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote, also das Passafest. Den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an 4 Abteilungen von je 4 Soldaten zur Bewachung, wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Wir würden so etwas heute als Hochsicherheitstrakt eines Gefängnisses bezeichnen. 4 Abteilungen von je 4 Soldaten im innersten Bereich des Gefängnisses, die allesamt einen einzigen Mann bewachen. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Achtet auf das Wort aber die Gemeinde betete anhaltend oder ernsthaft für ihn zu Gott. Dieses Aber veränderte den Lauf der Dinge. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen 2 Soldaten, gebunden mit 2 Ketten, und Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da, und ein Licht leuchtete im Kerker. Und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte: Steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es. Und er spricht zu ihm: Wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst auftat, und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang, und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er: Nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden. Hier sehen wir, dass das gemeinsame und einhellige Gebet der Gemeinde dem Eingreifen eines Engels den Weg bereitete. Eines Engels, der von Gott gesandt wurde und Petrus aus dem Gefängnis befreite. Wir müssen etwas Wichtiges über den Dienst von Engeln verstehen. Das wird uns in Hebräer 1,14 erklärt, wo es heißt, sind nicht alle Engel dienstbare Geister, ausgesandt, um denen zu dienen, die das Heil erben sollen? Ein gewaltiger Gedanke. Die Engel sollen unsere Diener sein, die uns zu Hilfe kommen, die wir die Erben des Heils sind. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass unsere Gebete erforderlich sind, um das Eingreifen von Engeln herbeizuführen. Doch das ist nicht das Ende der Geschichte. Am Ende des 12. Kapitels der Apostelgeschichte lesen wir Folgendes. An einem festgesetzten Tag aber hielt Herodes, nachdem er königliche Kleider angelegt und sich auf den Thron gesetzt hatte, eine öffentliche Rede an sie, aber rief ihm zu, eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab, und von Würmern zerfressen verschied er. Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Auch hier seht ihr wieder die Auswirkungen des Gebets der Gemeinde. Alles, was sich dem Wort und dem Ziel Gottes widersetzte, wurde zunichte gemacht. Herodes starb eines elenden, qualvollen und schändlichen Todes und wurde auch von einem Engel geschlagen. Beachtet, das Eingreifen des Engels beendete die Karriere des Herodes. Wodurch wurde dieses Eingreifen des Engels ausgelöst? Durch das Gebet der Gemeinde. Fragen wir uns angesichts dieser Ereignisse, wer hat hier eigentlich geherrscht? Herodes oder die Gemeinde? Die Antwort lautet, Herodes saß auf dem Thron, doch die Gemeinde herrschte durch das Gebet. Glaubt ihr, dass das auch heute noch möglich ist? Viele von uns Christen haben ein Problem. Sie drehen sich viel zu viel um sich selbst. Jemand sagte mal, das typische Gebet eines Gemeindemitglieds höre sich in etwa so an, Gott segne mich und meine Frau, meinen Sohn John und seine Frau, uns vier, nicht mehr. Amen. Dieses Gebet wird nicht die Resultate hervorbringen, von denen wir hier sprechen. Ich möchte dich fragen, lässt du dir von Gott deinen Horizont erweitern, wenn wir nun mit unserem Thema Beten nach dem Wort Gottes weitergehen? Bevor wir uns mit den unendlichen Möglichkeiten des Gebets eingehender befassen, vorab ein kurzes Resümee. Ich erwähnte bislang drei grundlegende Wahrheiten, die eng miteinander zusammenhängen. Erstens, Gott hat uns zu einer königlichen Priesterschaft gemacht. Als solche ist es unsere Verantwortung, die Welt durch unser Gebet für Gott zu regieren. Zweitens, um effektiv beten zu können, muss die Zielrichtung und die Kraft unserer Gebete vom Heiligen Geist kommen. Drittens, der Geist Gottes und das Wort Gottes arbeiten stets zusammen. Die Kraft des Heiligen Geistes wirkt nur in dem Maß durch unsere Gebete, wie sie mit dem Wort Gottes der Bibel übereinstimmen. Ich führte hierzu zwei Beispiele aus der Bibel an. Im Alten Testament kontrollierte Elia durch sein Gebet 3,5 Jahre lang den Regen in Israel. Im Neuen Testament befreite das gemeinsame Gebet der Gemeinde zunächst Petrus aus dem Hochsicherheitstrakt eines Gefängnisses und führte schließlich das abrupte und schreckliche Ende des Herodes herbei. In beiden Fällen führten die Gebete dazu, dass Engel direkt zugunsten derer eingriffen, für die gebetet worden war. Nun möchte ich unser Thema durch Gebet herrschen in einer sehr pragmatischen Art und Weise weiterführen. Ich möchte über unsere Verpflichtung sprechen, für unsere Regierung zu beten. Leider sind sich unzählige Christen nicht darüber im Klaren, dass uns das Neue Testament diese Verpflichtung auferlegt. Betrachten wir hierzu folgende Passage aus 1. Timotheus 2,1-4. Paulus sagt, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dies ist eine der logischsten Passagen der Bibel, die ich kenne. Sie legt verschiedene Gedanken dar und erlegt uns verschiedene Pflichten auf und liefert gleichzeitig höchst vernünftige und logische Begründungen dafür. Ich möchte euch das Schritt für Schritt vor Augen führen. Zunächst ist Gebet der erste Dienst der Gemeinde, die als Versammlung in der Öffentlichkeit zusammenkommt. Paulus sagt, Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Diese vier Dinge könnte man mit dem Oberbegriff Gebet zusammenfassen. Der erste Dienst der Gemeinde, die als Versammlung in der Öffentlichkeit zusammenkommt, ist Gebet. Dies stimmt mit Jesaja 56,7 überein, wo Gott sagt, denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Als erstes werden wir konkret dazu aufgefordert, für alle Menschen zu beten. Mit anderen Worten, unsere Gebete sollen in ihrer Zielsetzung so breit gefächert sein, wie die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes und das Angebot des Evangeliums an alle Menschen. Ich sage bereits, dass viele Christen sehr ich-bezogen beten. Ich erwähnte auch dieses alte Zitat, wie normale Gemeindemitglieder häufig beten, Gott segne mich und meine Frau, meinen Sohn Don und seine Frau, uns vier nicht mehr, Amen. Das passt offensichtlich überhaupt nicht zu der Aufforderung des Paulus, für alle Menschen zu beten. Die erste spezielle Kategorie von Menschen, für die wir beten sollen, sind, in den Worten des Paulus, Könige und alle, die in Hoheit sind. Natürlich gibt es heutzutage nicht mehr allzu viele echte Könige. Deshalb lassen wir diesen Begriff einfach aus und sagen schlichtweg alle, die in Hoheit sind oder alle, die in Autorität stehen, also Herrscher und die Regierung. Ist euch bewusst, dass unser erstes konkretes Gebetsanliegen, wenn wir als Christen in der Gemeinde zusammenkommen, unsere Regierung ist und die, die Autorität über uns ausüben? Ich habe die Beobachtung gemacht, dass in unzähligen Gemeinden nie daran gedacht wird, auch nur einmal im Monat dafür zu beten. Doch Paulus setzt dieses Anliegen an die erste Stelle. Was sollen wir nun Gott bitten, für und durch unsere Regierung zu tun? Paulus sagt, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Wir brauchen uns einfach nur zu fragen, beeinflusst die Regierung, die wir haben, unser Leben? Es liegt auf der Hand, dass sie unser Leben in vielerlei Hinsicht fortwährend beeinflusst. Wenn wir also ein gutes Leben führen wollen, gebieten es allein schon die Logik und das eigene Interesse für die Regierung zu beten. Welches Ziel verfolgen wir mit unserem Gebet für die Regierung? Wir sollen dafür beten, dass unsere Regierung eine Situation herbeiführt, in der wir, die wir dieser Regierung unterstehen, ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Damit ist die primäre Funktion einer Regierung klar umrissen. Mit anderen Worten, wir sollen im Grunde dafür beten, dass die Regierung ihre Aufgabe gut und richtig macht. Noch einfacher formuliert, wir sollen einfach für eine gute Regierung beten. Im nächsten Vers fährt Paulus fort mit den Worten, dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Heiland. Was ist mit dies gemeint? Das, was im vorigen Vers steht und was wir soeben analysiert haben, nämlich eine gute Regierung. Paulus sagt also, und das ist ungemein wichtig, dass eine gute Regierung vor Gott, unserem Heiland, gut und angenehm ist. Ich frage mich, wie viele Christen sich dessen bewusst sind, dass Gott eine gute Regierung schätzt. Eine gute Regierung ist der Wille Gottes. Der nächste Vers verrät uns einen wichtigen Grund, warum Gott eine gute Regierung schätzt und warum sie in seinem Willen ist. Paulus sagt, Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich wies bereits darauf hin, dass Gottes Barmherzigkeit und Liebe der gesamten Menschheit gelten. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden, aber sie können nicht gerettet werden, solange sie nicht zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Und sie können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, solange ihnen die Wahrheit des Evangeliums nicht verkündet wird. Aus diesem sehr einfachen und logischen Grund möchte Gott, dass allen Menschen überall die Wahrheit des Evangeliums verkündigt wird. Wir brauchen uns nur noch eine andere Frage zu stellen. Lässt sich das Evangelium besser unter einer guten oder unter einer schlechten Regierung verkünden? Ich denke, die Antwort ist so offensichtlich, dass man nicht extra darauf eingehen muss. Eine schlechte Regierung verhindert die Verkündigung des Evangeliums, eine gute Regierung erleichtert hingegen in vielerlei Hinsicht die Verkündigung des Evangeliums. Eine gute Regierung ist demnach der offenbarte Wille Gottes. Zusammenfassend möchte ich eine kurze Passage aus meinem Buch »Die Waffe des Betens und Fastens« vorlesen. Ihr könnt dieses Buch unter der auf der Kassette aufgedruckten Adresse bestellen. Auf Seite 39 des Buchs schrieb ich, »Wir können nun die Lehre in 1. Timotheus 2, 1-4 in einer Reihe einfacher logischer Schritte zusammenfassen. Erstens, der wichtigste Dienst der Gläubigen, die zur Gemeinschaft zusammenkommen, ist Gebet. Zweitens, das erste spezifische Gebetsanliegen ist die Regierung. Drittens, wir sollen für eine gute Regierung beten. Viertens, Gott will, dass allen Menschen die Wahrheit des Evangeliums verkündigt wird. Fünftens, eine gute Regierung erleichtert die Verkündigung des Evangeliums, während eine schlechte sie verhindert. Sechstens, eine gute Regierung ist deshalb der Wille Gottes. Ich möchte die Schlussfolgerung noch einmal lesen, weil sie eine der ganz wichtigen Schlussfolgerungen der Bibel ist. Sie wirkt sich auf unser ganzes Leben aus. Eine gute Regierung ist der Wille Gottes. Ich möchte euch nun auf 1. Johannes 5, 14 bis 15 hinweisen, wo Johannes eine ganz einfache Bedingung nennt, unter der unsere Gebete erhört werden. Er sagt: Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Ich lese den zweiten Teil noch einmal. Wenn wir etwas nach dem Willen Gottes bitten, wissen wir, dass er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Die Grundlage eines erfolgreichen Gebets ist die Gewissheit, dass man nach dem Willen Gottes betet, und der Wille Gottes wird in erster Linie in der Bibel offenbart. Wenden wir dieses Prinzip, dass man nach dem Willen Gottes beten muss, um zu wissen, dass er uns hört und dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben, nun auf unser Thema Gebet für die Regierung an. Ich möchte es folgendermaßen formulieren. Wenn wir nach dem Willen Gottes beten, hört er uns. Wenn wir wissen, dass er uns hört, wissen wir auch, dass wir haben, worum wir gebeten haben. Wir wissen, dass eine gute Regierung der Wille Gottes ist. Wenn wir nun für eine gute Regierung beten, wissen wir, dass Gott uns hört. Und wenn wir wissen, dass Gott uns hört, wissen wir auch, dass wir haben, worum wir gebeten haben. Wovon sprechen wir? Wir sprechen von einer guten Regierung. Wenden wir dies nun praktisch auf die Situation beispielsweise in den Vereinigten Staaten oder allgemein gesagt in unserem Land an. Wenn wir keine gute Regierung haben, und ich sage nur wenn, denn jeder von euch muss selbst entscheiden, inwieweit er unsere Regierung für gut oder ineffektiv oder schwach oder sonst wie hält. Ich sage nur, wenn wir keine gute Regierung haben, woran liegt das? Wenn wir dem glauben, was die Bibel lehrt, gibt es nur zwei mögliche Erklärungen dafür. Der erste Grund ist, wir haben nicht so gebetet, wie wir hätten beten sollen. Ich denke, das gilt für mehr als die Hälfte aller bekennenden Christen in den Vereinigten Staaten. Sie beten nie richtig, mit Verständnis und Einsicht und mit einem echten Herzensanliegen für unsere Regierung. Sie zucken mit den Schultern und kritisieren die Regierung, beten aber nicht für sie. Ich möchte dich darauf hinweisen, dass wir nirgendwo in der Bibel dazu ermächtigt werden, unsere Regierung zu kritisieren. Stattdessen werden wir dazu verpflichtet, für sie zu beten. Wenn du zu den Kritikern gehörst, dann möchte ich dir vorschlagen, weniger zu kritisieren und dafür mehr zu beten. Denn dann hättest du auch weniger zu kritisieren. Die erste und auch häufigste Ursache ist also mangelndes Gebet. Es gibt jedoch noch eine andere denkbare Ursache, nämlich, dass wir zwar gebetet haben, aber ohne zu wissen, dass eine gute Regierung der Wille Gottes ist. Denn nur wenn wir beten und dabei wissen, was Gottes Wille ist, können wir sagen, dass wir haben, wofür wir gebetet haben, in unserem Fall eine gute Regierung. Warum können wir Christen oft nicht glauben, dass so viel von unseren Gebeten abhängt? Wir haben die Haltung, nun, auf die Regierung können wir sowieso keinen Einfluss nehmen, wir können diesbezüglich nichts unternehmen. Wir zucken mit den Schultern und kritisieren und beschweren uns, aber wir beten nicht. Ich glaube, im Grunde beten wir deshalb nicht, weil wir nicht verstanden haben, welche unendlichen Möglichkeiten sich uns eröffnen, wenn wir in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes beten. Wir halten zusammenfassend folgende Punkte fest. Es ist unsere Verpflichtung, für unsere Regierung zu beten. Ich erläuterte bereits, dass eine gute Regierung der Wille Gottes ist, weil sie die Verkündigung des Evangeliums und somit das oberste Ziel Gottes mit unserer Welt erleichtert. Das heißt jedoch nicht, dass wir automatisch eine gute Regierung haben werden. Gott wartet darauf, dass wir dafür beten. Unsere Gebete hängen eng mit dem zusammen, welche Regierung wir haben, viel enger, als sich die meisten Christen bewusst sind. Als nächstes möchte ich euch von meinen eigenen persönlichen Erfahrungen berichten. Ich werde euch von Fällen erzählen, in denen ich selbst erlebt habe, wie die Geschichte durch Gebet verändert wurde. Das erste Beispiel führt mich zurück in meine Anfangszeit als Christ. Im Jahr 1940 war ich Professor der Philosophie an der Universität Cambridge, wurde jedoch wegen des Zweiten Weltkriegs in die britische Armee eingezogen. Im Juli 1941 hatte ich eine dramatische, persönliche Begegnung mit dem Herrn auf der Stube einer Armeekaserne. Ohne auf Details einzugehen, kann ich sagen, dass ich dadurch durch und durch verändert wurde und auch mein weiterer Lebensweg nahm eine entscheidende Wende. Im selben Jahr wurde meine Einheit nach Nordafrika verlegt, wo ich im Weiteren als Sanitätssoldat in einem Hospital der britischen Armee in Nordafrika diente. Als solcher hatte ich das zweifelhafte Vergnügen, am längsten Rückzug in der Geschichte der britischen Armee teilzunehmen. Der Rückzug ging ununterbrochen über fast 1300 Kilometer von einem Ort namens Al-Ghala in Libyen bis zu den Toren Kairos. Ich möchte dazu sagen, dass ein 1300 Kilometer langer Rückzug eine sehr ermüdende und demoralisierende Erfahrung ist, vor allem, wenn man dabei ständig in der Wüste ist. An diesem Punkt stand das Schicksal des ganzen Nahen Ostens auf Messers Schneide. Würden sich die Achsenmächte ihren Weg bahnen können und Kairo nehmen, bekämen sie den Suezkanal in ihre Gewalt und würden so eine der wichtigsten Lebensadern des britischen Empire und letztlich auch des Landes Israel abschneiden und zudem wären auch noch die Ölvorräte des Nahen Ostens in ihrer Hand. Es war also wirklich ein kritischer Augenblick. Zweifellos gab es viele Faktoren, die diesen Rückzug auslösten, die ich nicht angemessen analysieren konnte. Doch ein Grund, der mich sehr nachdenklich stimmte, war die Tatsache, dass die Offiziere nicht das Vertrauen ihrer Mannschaften genossen. Die Moral war schlecht und ebenso die Kommunikation und wir hatten den Eindruck, den Offizieren gehe es viel mehr um ihren eigenen Komfort und ihre eigenen selbstsüchtigen Wünsche, als um die Bedürfnisse der Männer, die ihnen unterstellt waren, oder gar um die Dinge, die erforderlich waren, um den Krieg zu gewinnen. Ein Beispiel hierfür war das Thema Wasser. Wasser war ausgesprochen knapp und jeder Soldat bekam nur eine Feldflasche voll Wasser, mit der er 2 Tage auskommen musste. Sie musste für alles reichen, trinken, waschen und kochen. Für uns war es jedoch offensichtlich, dass wir zwar mit dieser knappen Ration auskommen mussten, die Offiziere jedoch jeden Tag mehr Wasser in ihren Whisky schütteten, als wir für alle Dinge des täglichen Lebens zur Verfügung hatten. Das war für die Beziehung zwischen den Offizieren und den ihnen unterstellten Mannschaftsgraden nicht gerade förderlich. Als Christ, der den Herrn kennengelernt und eine persönliche Beziehung mit ihm hatte und an die Bibel glaubte, spürte ich, dass ich beten sollte, wusste jedoch nicht, wie. Deshalb wartete ich mehr oder weniger darauf, dass Gott mir ein Gebet gab, und zwar genau das Gebet, das er hören wollte. Nach einer Weile gab Gott mir das folgende konkrete Gebet: Herr, gib uns Anführer, so dass es zu deiner Ehre gereichen wird und du uns durch sie den Sieg geben kannst. Nachdem ich begonnen hatte, dieses Gebet zu sprechen, sprach ich es regelmäßig jeden Tag. Ich wusste nicht, was da vor sich ging, doch Gott reagierte sehr rasch. Die britische Regierung ernannte einen neuen Oberbefehlshaber für ihre Streitkräfte im Nahen Osten in Nordafrika, einen Offizier, der bereits in der Wüste Dienst tat. Er wurde nach Kairo zurückgeflogen, um das Kommando zu übernehmen, doch sein Flugzeug zerschellte bei der Landung und er starb. In diesem überaus wichtigen Zeitpunkt in der aktivsten Phase des Krieges waren die britischen Streitkräfte ohne Oberbefehlshaber. In dieser Situation handelte Winston Churchill, der damalige britische Premierminister, mehr oder weniger eigenmächtig und ernannte einen unbekannten Offizier zum Oberbefehlshaber, einen Mann, der aus Großbritannien an den Schauplatz des Geschehens geflogen wurde. Sein Name war Bernard Montgomery. Ich muss aufgrund meiner eigenen Beobachtungen sagen, dass Montgomery ein überzeugter Christ und ein gottesfürchtiger Mann war. Er war außerdem ein sehr gütiger Oberbefehlshaber und ein Mann großer Disziplin. Er machte sich daran, die britische Armee zu reorganisieren. Er stellte Disziplin und Moral wieder her. Er veränderte die ganze Haltung, die Grundeinstellung und das Verhalten der Offiziere. Und dann kam die berühmte Schlacht von El Alamein, wo der erste große Sieg der Alliierten im ganzen Kriegsverlauf bis zu jenem Zeitpunkt, ja überhaupt im ganzen Krieg, errungen wurde. Damit wandte sich der weitere Verlauf des Kriegs im Nahen Osten zugunsten der Alliierten. Das war die Schlacht von El Alamein. Ich tat Dienst in einer Krankenstation in der Wüste, etwas hinter der vordersten Linie der voranrückenden britischen Truppen. Auf der Ladeklappe des Lastwagens stand ein kleines tragbares Radio und wir hörten, wie ein Nachrichtensprecher die Vorbereitungen in Montgomerys Hauptquartier auf die Schlacht von El Alamein schilderte. Er beschrieb, wie Montgomery herauskam, seine Offiziere und Mannschaften antreten ließ und sagte, bitten wir den Herrn, der mächtig ist im Kampf, uns den Sieg zu geben. Als ich diese Worte hörte, durchfuhr mich himmlische Elektrizität, wie ich es nenne, von Kopf bis hinunter zu den Fußsohlen, und Gott sprach ganz leise, aber sehr deutlich in meinem Geist zu mir, und er sagte, das ist die Antwort auf dein Gebet. Ich lernte also schon sehr früh in meinem Leben als Christ, dass Gebet den Lauf der Geschichte ändern kann. Das stimmt absolut mit der Bibel überein. Der Psalmist sagt beispielsweise im Psalm 75, 7-8, denn nicht von Osten noch von Westen und nicht aus der Wüste kommt Erhöhung oder Beförderung. Beachtet, dass es hier heißt, nicht aus der Wüste, was in meiner Situation besonders gut passte. Dann lesen wir weiter, denn Gott ist Richter, diesen erniedrigt er und jenen erhöht er. Und genau das geschah in dieser Situation. Die menschlichen politischen Führer hatten einen Oberbefehlshaber ernannt, doch Gott erniedrigte ihn und erhöhte einen anderen Mann, einen Mann, der Gott die Ehre geben würde. Ich möchte, dass ihr eins versteht, es zahlt sich aus, für die Leiterschaft bzw. Regierung zu beten. Das zweite Beispiel dafür, dass Gebet den Lauf der Geschichte beeinflussen kann, ereignete sich 1960 im ostafrikanischen Kenia, wo ich in der Ausbildung von afrikanischen Studenten und Lehrern tätig war. Damals waren es nur mehr ein paar Jahre, bis Kenia vom britischen Empire unabhängig werden sollte, und das Land befand sich in einer gewaltigen politischen Krise. Der Mau Mau-Aufstand hatte das Land gespalten und zu Feindschaft und Argwohn geführt, nicht nur zwischen Schwarzen und Weißen, sondern auch zwischen den verschiedenen afrikanischen Stämmen. Genau zu dieser Zeit war der Belgisch-Kongo weiter westlich von Belgien unabhängig geworden. Unmittelbar danach brach dort ein erbitterter Bürgerkrieg aus. Alle politischen Experten sagten voraus, dass es Kenia genauso ergehen würde wie dem Belgisch-Kongo, nur noch schlimmer. Im August jenes Jahres war ich einer der Sprecher auf einem biblischen Kongress für junge afrikanische Menschen. Die Konferenz dauerte eine Woche und der Abschlussabend war gekommen. An jenem Abend wirkte der Heilige Geist in souveräner und einzigartiger Weise. An einem bestimmten Punkt hatte ich den Eindruck, als hätten wir die Ressourcen der Allmacht Gottes angezapft und als sei es unsere Verantwortung, sie nun richtig einzusetzen. Deshalb ging ich hinauf auf die Bühne, rief die jungen Menschen, die im Gebet waren, zur Ruhe und forderte sie auf, für die Zukunft ihres Landes zu beten. Ich wies sie darauf hin, dass Christen die Verantwortung hätten, für ihre Regierung zu beten, dass ihr Land vor einer schweren Krise stehe und ihre Gebete vielleicht das einzige wären, das ihr Land vor einer Katastrophe retten könnte. Sie machten sich eins im Gebet und die etwa 200 bis 300 Leute beteten etwa 10 Minuten lang. Sie klammerten sich regelrecht an Gott fest. Das war eine der dramatischsten Erfahrungen, die ich je gemacht hatte. Als sie still geworden waren, sprach der junge Afrikaner, der auf der Bühne neben mir gestanden hatte, ruhig zu seinen afrikanischen Mitbürgern und sagte, ich möchte euch sagen, dass ich eine Vision hatte, während wir beteten. Ich sah einen Mann auf einem roten Pferd. Das Pferd war sehr wild und grausam und kam vom Osten auf Kenia zu. Dahinter folgten noch andere rote Pferde, die auch allesamt wild und grausam waren. Aber, fügte er hinzu, während wir beteten, sah ich, wie diese roten Pferde kehrt machten und von Kenia weg in Richtung Norden liefen. Und er fügte hinzu, als ich darüber nachdachte, sagte Gott zu mir, nur die übernatürliche Kraft des Gebets meines Volkes kann die Schwierigkeiten abwenden, die auf Kenia zukommen. Ich wiederhole diesen Satz. Nur die übernatürliche Kraft des Gebets meines Volkes kann die Schwierigkeiten abwenden, die auf Kenia zukommen. Ich kann die Geschichte der darauffolgenden Jahre in Kenia nicht im Detail erläutern, aber ich kann sagen, dass die Vision des jungen Afrikaners exakt erfüllt wurde. Ungefähr 3 oder 4 Jahre später unternahmen die Kommunisten einen ernstzunehmenden Versuch, in Kenia einzumarschieren und das Land vom Osten her einzunehmen. Dieses Unterfangen wurde jedoch durch das weise und rasche Eingreifen von Jomo Kenyatta, dem ersten Präsident Kenias, vereitelt und die Kommunisten konnten in Kenia eigentlich nie wirklich Fuß fassen. Stattdessen wandten sie sich ab und zogen weiter nach Norden, besetzten Somalia, und Somalia ist heute im Grunde ein bewaffneter Stützpunkt der Kommunisten. Seit dieser Zeit bis heute zählt Kenia zu den stabilsten und progressivsten der mehr als 50 neuen afrikanischen Nationen, die seit dem Zweiten Weltkrieg auf diesem Kontinent entstanden sind. Das widersprach natürlich allen Voraussagen der politischen Experten. Die Ursache dafür war Gebet, konzertiertes, gemeinschaftliches, gläubiges Gebet in einer Krisenzeit, die für das Schicksal der Nation gewaltige Auswirkungen hatte. Ich möchte euch vor diesem Hintergrund folgende Frage stellen. Könnte dasselbe auch in eurem Land geschehen? Könnte auch für euer Land gelten, was Gott 1960 diesem jungen Afrikaner über sein Land Kenia sagte? Nur die übernatürliche Kraft des Gebets meines Volkes kann die Schwierigkeiten abwenden, die auf unser Land zukommen. Bevor wir im folgenden Abschnitt untersuchen, wie Gott dafür vorgesorgt hat, dass unser Land geheilt werden kann, vorab eine kurze Zusammenfassung. Ich sagte, dass Gott von den Christen einer Nation erwartet, dass sie intelligent und verständig für ihre Regierung beten. Und wenn sie das im Glauben tun, greift Gott ein, um den Kurs der Regierung und das Schicksal der Nation mit seinem Willen in Einklang zu bringen. Ich nannte im Weiteren zwei Beispiele, in denen ich selbst erlebte, wie Gebet den Lauf der Geschichte veränderte. Nun möchte ich auf die Situation eingehen, die entsteht, wenn das Volk Gottes nicht seinem Auftrag gemäß für die Regierung seines Landes betet und infolgedessen der Kurs der Regierung und der Nation insgesamt nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Stattdessen ist ein moralischer und ethischer Niedergang zu verzeichnen, sowohl bei der politischen Führung des Landes als auch in der Kultur des ganzen Landes. Viele böse und zerstörerische Kräfte, die den Absichten Gottes und dem Volk Gottes entgegenarbeiten, sind freigesetzt worden. Dies ist in unserer Zeit ganz offensichtlich ein Kennzeichen vieler Bereiche im täglichen Leben und in der Kultur unseres Landes. Deshalb hat uns der nun folgende Themenschwerpunkt ungemein viel für unsere derzeitige Situation zu sagen. Ich möchte diesen Punkt in Form einer Frage formulieren. Nehmen wir einmal an, wir Christen hätten versagt, sei es durch mangelndes Gebet, aber auch in anderer Hinsicht, und unseren potenziellen Einfluss zum Besten unserer Nation nicht geltend gemacht. Gibt es nun einen Ausweg aus dieser Situation? Meine Antwort lautet ja. Die Bibel hat eine klare und praktische Antwort auf diese Frage. Doch bevor wir uns die biblische Antwort ansehen, sollten wir uns zunächst unserer ganzen Verantwortung als Christen bewusst werden, einen einzigartigen und entscheidenden Einfluss auf unsere Gesellschaft auszuüben. Jesus spricht davon in der Bergpredigt und er verwendet zu diesem Zweck drei sehr anschauliche Bilder: Salz, Licht und die Stadt auf dem Berg. In Matthäus 5, 13 bis 14 sagt er folgendes: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Hier haben wir also die drei Bilder: Salz, Licht und die Stadt auf einem Berg. Betrachten wir nun die jeweilige Bedeutung der einzelnen Metaphern.